Ja, Heal or No Heal, passend zum Thema bin ich ein bisschen heiser. Was hat es mit dem Thema auf sich? Als der Jens mich vor ein paar Wochen gefragt hat, ey Stefan, möchtest du nicht heute predigen, war meine erste Antwort, boah Jens, frag mich mal nach der Lego-Woche, habe ich doch jetzt keinen Kopf für. Und als er mich danach nochmal gefragt hat, habe ich gemeint, ich kann schon predigen, aber ich habe keinen Bock auf irgendwie weihnachtliche Besinnlichkeit oder einen Jahresabschluss oder die Jahreslosung. Das heißt, jeder, der das heute erwartet hat, muss noch 2 Wochen warten. Sondern ich möchte über was reden, wozu ich tatsächlich was zu sagen habe. Deswegen wird es heute ein bisschen persönlich. Und so bin ich eben auf dieses Thema Heal or No Heal gekommen. Angelehnt an die Spielshow Deal or No Deal. Und für alle, die keine Ahnung haben, wenn es nur für meine Mutter ist, die hat garantiert keine Ahnung, einmal kurz die Erklärung, was ist Deal or No Deal? Deal or No Deal ist eine Spielshow aus dem Fernsehen. Da wählt ein Kandidat einen von vielen Koffern. In jedem Koffer steckt ein Geldbetrag oder ein Punktewert. Von ganz wenig bis ganz viel. Und der Kandidat weiß nicht, wie viel in seinem Koffer ist. Und Runde für Runde wird ein Koffer geöffnet, sodass man weiß, welcher Betrag es nicht sein kann. Und der Kandidat bekommt ein Angebot von der Bank, entweder jetzt einen sicheren Betrag oder weiterspielen mit der Hoffnung auf mehr. Und am Ende jeder Runde steht eben die gleiche Frage, Deal or No Deal. Und ich möchte dieses Bild heute nehmen, weil es beschreibt eigentlich ganz gut mein Gefühl, die letzten 6 Jahre meiner Krankheitsgeschichte. Mir wird super viel angeboten, was mich heilen könnte und ich entscheide mich für einen Weg, ohne zu wissen, wie viel er mir helfen wird und parallel dazu kommen dann nochmal aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen neue Angebote und alle versprechen mir Heilung und darum soll es ein bisschen gehen heute, was bedeutet Heilung und für welche Heilung entscheide ich mich. Und für alle, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, einfach erstmal nochmal meine Krankheitsgeschichte in kurz zusammengefasst. Während dem Studium hatte ich schon Probleme im Hals, dass ich den nicht so richtig bewegen konnte. Und ich hatte damals eine Fehldiagnose. Da hat es damals sinngemäß geheißen, Herr Lautenschläger, Sie sind Student, Sie haben einen Bürojob, Sie machen keinen Sport, was erwarten Sie? Dann dachte ich mir, ja gut, ich habe halt auch keine Schmerzen, kümmere ich mich dann nach dem Studium drum. Dann 2018 hatte ich dann die Perspektive, ja, jetzt kann ich richtig loslegen. Der große Zeitfresser-Studium fällt weg. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe überlegen, wohin es gehen soll, in welchem Bereich ich arbeiten möchte, wie es mit der Jugend hier weitergeht, wo ich mich glaubenstechnisch weiterentwickeln möchte und so weiter. Dann, Anfang 2019, also vor ungefähr 6 Jahren, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da ging gerade eine Magen-Darm-Grippe rum und bei mir haben die Medikamente nicht gewirkt. Und dann wurde ich in die Notaufnahme geschickt und Gott sei Dank hatte ich einen Arzt, der eine Verbindung zwischen dieser Durchfallerkrankung und der Wirbelsäule erkannt hat und als Diagnose habe ich eine chronische Entzündung der Wirbelsäule und eine chronische Darmentzündung basierend auf einer genetisch bedingten Autoimmunkrankheit bekommen. Und noch ein paar andere Nebenleiden kamen über die Jahre dazu. Und es folgten mehrere Krankenhausaufenthalte und Arztbesuche. Für meinen Alltag bedeutete das, ich konnte mich nicht mehr so bewegen, wie ich wollte. Ich konnte nicht mehr essen, was, wann und wie ich wollte. Ich plante von Toilette zu Toilette, also zum Beispiel auch, wenn ich von zu Hause hierher gekommen bin, habe ich geplant, ich habe dann 15 Minuten, auf die ich keine Toilette kann. Ich konnte also meine Wohnung nicht so verlassen, wie ich wollte. Dadurch konnte ich auch nicht in dem Bereich so arbeiten, wie ich wollte. Wenn man mit Menschen arbeitet und immer auf Toilette muss, wirkt das kontraproduktiv. Ich konnte meine Jugendarbeit hier nicht mehr so machen, wie ich wollte. Ich konnte nicht mehr so viel Lego bauen, wie ich wollte. 2021 habe ich nur ein Set gebaut und wer hier in meiner Wohnung war, der weiß, was das bedeutet. Und ich habe so im Nachhinein über 3 Jahre lang mehrmals die klassischen Phasen von Trauer durchlaufen, dass ich das erstmal nicht so wahrhaben wollte und erstmal realisieren musste, dass vorher war ein Verständnis, ja, ich bin krank, wenn es nicht besser wird, gehe ich zum Arzt, nehme Medikamente, bekomme eine Handlung und werde gesund. Jetzt, ja, es ist eine chronische Krankheit, die selbst wenn gerade kein Schub ist, mich für den Rest meines Lebens beschäftigen wird. Und diese ständige Angst da ist, jederzeit könnte ein Schub kommen. Ich war dann auch zornig und wütend, war auf der Suche, wer ist schuld daran? Bin ich's, der sich nicht rechtzeitig darum gekümmert hat. Das sind meine Eltern, die mir meine Gene vererbt haben. Alles Quatsch. Ne? So wurde ich wütend auf Gott. Ne? Warum ich? Du hast mich doch so erschaffen. Du hast mich auf diesen Weg hierher geführt und hast mich mit meinen Fähigkeiten und meinem Charakter und meinem Herz für Jugendliche zu diesem Punkt geführt. Ne? Warum hast du mich jetzt mit dieser Krankheit erschaffen, sodass ich all das nicht mehr so ausleben konnte? Ich habe irgendwie versucht zu verhandeln, dass ich mich gefragt habe, warum ich und nicht mein Kollege, der raucht, jeden Wochenende besoffen ist und eigentlich sich nur von McDonald's ernährt. war, dass ich irgendwie Gott gefragt habe, ja, mit der Krankheit kann ich irgendwie umgehen, aber kannst mir nicht die anderen Leiden nehmen. Ich hatte auch klassische Depressionen, ne, dass ich mich hilflos und überfordert gefühlt habe. Gerade bei meinem letzten Tiefpunkt für die Mediziner. Ich habe da nur noch 60 Kilo gewogen. Ich hatte einen HB-Wert von 3,6. Und ich habe über Monate hinweg maximal 20 Minuten am Stück schlafen können, weil ich andauernd auf Toilette musste. Und ich habe mit Resignation reagiert. Dass ich Gott irgendwie gesagt habe, Gott, mir ist egal, wie es endet. Heal or no heal. Heilung oder heil, keine Heilung. Aber lass es einfach enden. So kann ich nicht weitermachen. Und ich hatte auch immer die Phasen von Akzeptanz, dass ich mich an mein Studium zurückerinnert habe, wo wir versucht haben, die Begriffe Gesundheit, Krankheit und Heilung zu definieren. Und ich dann immer wieder versucht habe, für mich einen neuen Standard von das ist mein neues Gesund zu definieren. So aller 10 Toilettengänge am Tag sind doch schon ein Fortschritt zu 10 Toilettengänge in der Stunde. Und seit dieser Zeit kam es auch immer wieder vor, dass mir von verschiedenen Seiten verschiedene Koffer angeboten wurden, um in unserem Bild zu bleiben, die mir mal mehr, mal weniger Heilung versprochen haben. Seien es meine verschiedenen Fachärzte, die alle gleichzeitig versucht haben, mich zu behandeln, was echt anstrengend war. Seien es irgendwelche Menschen, die mich gefragt haben, hast du schon mal das Hausmittel ausprobiert oder hast du schon mal auf das Essen verzichtet? Aus allen möglichen Richtungen. Ich hatte mal ein stundenlanges Gespräch mit einer Kollegin, die sehr esoterisch angehaucht war und mir ein Wasser aus einer Bergquelle aus dem Harzgebirge verkaufen wollte, was eine Nacht im Vollmondschein in irgendeiner Sternenkonstellation stand, weil sich das positiv auf die Aura des Darmes auswirken soll. Mein erster Gedanke war, was für ein Quatsch. Und mein zweiter Gedanke war, warum ist aber mein Glaube besser? Und auch aus meinem Umfeld und aus dieser Gemeinde kamen immer wieder Leute auf mich zu, die dann selbst überfordert waren und sich hilflos gefühlt haben, weil sie nicht wussten, wie sie mir mehr helfen konnten, weil sie mir nichts abnehmen konnten. Was immer wieder zum selben Ergebnis geführt hat, zur Frage, darf ich für Heilung für dich beten? Und es hat immer zum selben Gedankenkarussell in meinem Kopf geführt. Ja, beten ist wahrscheinlich das Einzige, was du im Moment tun kannst. Ja, du darfst für Heilung für mich beten. Ja, ich glaube, dass Jesus prinzipiell auch mich heilen kann. Aber was bedeutet denn Heilung in meinem Fall? Bei einer genetisch bedingten chronischen Krankheit wird dann meine DNA verändert? Ist das realistisch? Und wenn ja, muss ich dann bei erfolgreicher Heilung das meinen Ärzten meiner Krankenkasse erklären? Und wenn ja, warum muss ich das dann überhaupt durchleben und durchleiden? Was war Gottes Plan dahinter? Da hätte ich doch sehr gut darauf verzichten können. Und auf der Suche nach Heilung und wie Heilung bei mir aussehen könnte und wie und warum Gott und Jesus Menschen geheilt hat, habe ich angefangen, sämtliche Heilungsgeschichten der Bibel zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen. Und unter anderem die Geschichte von heute bin ich damals hängen geblieben, was uns zum heutigen Bibeltext führt. Und bevor wir den lesen, grob, was ist vorher passiert. Jesus kommt in eine Stadt am See Genezareth. Da sind schon ganz, ganz viele Leute, die haben mitbekommen oder miterlebt, welche Wunder Jesus schon getan hat und wollen das miterleben und selbst erleben. Und Jesus ist gerade auf dem Weg zum Synagogenvorsteher, weil er auch schon davon gehört hat und Jesus zu sich gerufen hat, weil seine Tochter todkrank ist. Also Luther hat es übersetzt mit, sie lag in den letzten Zügen. Es ist also höchste Eile geboten. Und Jesus ist unterwegs zu dieser Tochter, umgeben von einer Menschenmasse, die ihn und sein bisheriges Wirken bereits kennen. Und während sie unterwegs sind, kommen unsere heutigen Verse von heute. Und die wird uns die Hanna vorlesen.
Ich lese aus Lukas 8, die Verse 43 bis 48. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich angefasst?«, fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, »Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten«, und da fragst du, wer dich angefasst hat? Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden.
Ja, und warum bin ich an diesem Text hängen geblieben? Warum habe ich mich heute für diesen Text entschieden? Warum wähle ich als Mann einen Text, der von einem Mann aufgeschrieben wurde, über das Leiden einer Frau und ein Leiden, das auch erstmal nur Frauen haben können? Kurz zur Einordnung, die Frau litt seit 12 Jahren an Blutungen. Es war nicht nur körperlich extrem belastend, ständig schwach, erschöpft, voller Schmerzen, Eisenmangel und alles, was damit dazu zusammenhängt. Noch schwerer war die kulturelle Bedeutung. Nach dem jüdischen Gesetz galt eine Frau mit dauernden Blutungen als unrein. Das heißt, sie durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Niemand durfte sie berühren. Jeder, der sie berührt hatte, galt ebenfalls als unrein für den Rest des Tages und musste Reinigungsrituale durchmachen. Diese Krankheit isolierte sie, religiös, sozial und emotional. 12 Jahre lang lebte sie nicht nur mit ihrem Leiden, sondern auch mit der Scham, der Ausgrenzung und der Einsamkeit. Und darum kann ich mich gut in diese Frau hineinversetzen. Obwohl ich ein Mann bin und obwohl ich jetzt erst die Hälfte der Zeit hinter mir habe. Bei einer Krankheit, bei der es, sagen wir, wie es ist, viel um Kacke geht, isoliert man sich auch. Man schämt sich, man fühlt sich unrein, man ist ständig schwach und erschöpft, man grenzt sich ein Stück weit selber aus und wird einsam. Und die Frau hört von Jesus und sie hat zum ersten Mal Hoffnung und sie glaubt an eine Heilung. Nachdem sie schon alles daran gesetzt hat, alle anderen Koffer zu öffnen, um in unserem Bild zu bleiben, und ihr ganzes Vermögen an Ärzte ausgegeben hat, zwängt sie sich durch diese Menschenmasse, die sie vermutlich alle kennen und um ihre Unheilheit wissen und fürchten und nicht wollen, dass diese Frau den berühmten Rabbi anfasst und ihn unrein macht. Sie setzt alles daran, trotz dieser Hindernisse und Schwierigkeiten, Jesus nur kurz zu berühren. Und sie schafft es, im Gedränge einen Faden am Mantel von Jesus zu berühren. Das ist vermutlich so ein Gebetsmantel gewesen, den Rabbis damals getragen haben, wo ganz viele Fäden dran waren, die für die Gebote standen. Und sie schafft es, einen von diesen Fäden zu berühren. Und sie war sofort geheilt, in diesem Moment. Und zu meinem ersten Lesen war ich erstmal richtig frustriert. Ich glaube auch, dass Jesus heilen kann. Wo ist mein Mantel, den ich nur zu berühren brauchte? Und wenn man es mit anderen Bibelstellen vergleicht, in der Apostelgeschichte 19, da werden auf Kranke Kleider aufgelegt und sie werden geheilt. Warum macht das niemand bei mir? Jesus sagt hier, dein Glaube hat dich geheilt. In anderen Übersetzungen steht da, dein Vertrauen. Glaube ich etwa nicht genug? Vertraue ich nicht genug? Ihr kennt das vermutlich auch, dass ihr für Heilung für euch oder für jemand anders betet und manchmal wird die Person geheilt und manchmal passiert nichts. Wovon hängt Heilung ab? Ich bin in dieses Gedankenexperiment gestartet. Hängt das vom Glauben des Geheilten oder vom Glauben des Heilenden ab? Man findet dazu unterschiedliche Beispiele in der Bibel. Ich bin einfach mal im Lukas geblieben. Wir haben hier unser Beispiel in Lukas 8. Hier geht es um den Glauben der Frau, also der kranken Person. In Lukas 5, ab Vers 17, da steht die Geschichte, wo die 4 Männer ihren Freund zu Jesus bringen. Ihr kennt das mit Dachabdecken und so weiter. Da ist der Freund der Kranke, der nicht laufen kann. Und dann bringen die 4 Freunde ihn zu Jesus. Und da steht da ab Vers 20, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Da geht es also nicht um den Glauben des Gelähmten, sondern der liegt da gerade, sondern es geht um den Glauben der 4 Freunde. Ein drittes Beispiel, Lukas 7 erweckt Jesus einen toten Jungen zum Leben. Und da kann man ab Vers 11 lesen, der Junge ist tot, der kann also gerade nicht glauben. Die Frau steht da, ist Witwe, es gibt also auch keinen Mann und keinen Vater, der glauben konnte. Dann steht da, es ist der einzige Sohn, der hat also keine Geschwister, die glauben konnten. Und die Mutter ist einfach nur damit beschäftigt zu trauern, hat also auch keinen Glauben. Und Jesus kommt zu dieser Beerdigung und weckt den toten Jungen auf, ohne dass er irgendein Glaube sichtbar gewesen wäre. Daran anknüpfen würde Jesus auch jemanden heilen, der nicht an ihn glaubt und ihm vertraut. Und das erleben wir ja auch immer wieder, dass für Menschen gebetet wird, die sagen, ich habe mit Jesus gar nichts am Hut, ich habe keine Ahnung von diesem Jesus und ehrlich gesagt, ich glaube daran auch nicht. Und wir beten für solche Menschen und solche Menschen werden gesund. Hoffentlich gibt es kein Schema, wo wir sagen können, es liegt am Glauben von dem, der heilt, oder es liegt am Glauben von dem, der geheilt wird. Oder Handlung 1 plus Handlung 2 ergibt Heilung. Jesus heilt auf viele unterschiedliche Wege. Entweder spricht nur irgendwelche Worte, er berührt die Leute, er mischt ihnen Matsch an und reibt es in die Augen. Oder wie hier, er wird berührt und heilt passiv. Und manchmal betet man halt für Heilung und es passiert nichts. Liegt es daran, dass mein Glaube und mein Vertrauen zu klein ist? Dass ich Jesus nicht genug vertraue und ihm nicht genug anvertraue? Und zumindest bei mir ist es so, ich erlebe oft wenig, weil ich grundsätzlich jenes zu wenig vertraue. Also weil ich so wenig bete, erlebe ich auch so wenig mit Jesus. Aber es ist halt, gilt halt nicht diese Formel, du hast zu wenig geglaubt, deshalb wirst du nicht gesund. Weil die Bibel zeigt da ja was anderes. Dieses, du musst mehr glauben und du wirst gesund, das gilt bei Gott und Jesus nicht. Das wird auch ganz deutlich bei Hiob gesagt und seinen Freunden in einem Gespräch, dass Krankheit keine Folge von Schuld und Sünde ist. Das wäre ja auch irgendwie unfair und ungerecht. Allein schon die Frage, wie misst man Vertrauen? Wenn wir also für Menschen für Heilung beten, dann ist es das, was wir tun können. Dann ist es das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, was wir tun sollen. Das ist das, was im Neuen Testament und in den Gemeinden getan wird. Und das führt dann nicht immer dazu, dass alle Menschen an jedem Ort geheilt werden. Aber es liegt dann nicht daran, dass ich oder irgendjemand anders zu wenig geglaubt hat. Denn die Frage ist ja, wer heilt denn? Wer macht gesund? Das bin dann nicht ich, der betet, es ist Jesus. Und das Mandat, das ich habe, ist, Jesus zu bitten. Das ist, was ich tun kann für mich und für andere und nichts anderes. Und wir müssen jetzt nur ein bisschen damit lernen, wie wir damit umgehen, dass manche Menschen geheilt werden und manche nicht. Aber wir haben einen Zuspruch von Jesus bekommen in Markus 16. Da heißt es ab Vers 17, die Glaubenden werden aber durch folgende Wunder bestätigt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden, gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen auch nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Zumindest im Markus-Evangelium ist es das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Danach kommen nur noch zwei Verse, wie er in den Himmel aufsteigt und danach endet das Evangelium. Also das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, bevor er in den Himmel aufsteigt, davon der allerletzte Teil ist ein Zuspruch an uns, dass durch unser Gebet Menschen gesund werden. Das hat mir jetzt nun geholfen, mit meiner Situation umzugehen, obwohl ich noch nicht auf alle meine Fragen eine befriedigende Antwort habe und obwohl ich in dem Sinn immer noch nicht geheilt bin, obwohl ich heute hier stehen kann. Und warum hat mir diese Geschichte geholfen? Es ist, wie Jesus hier reagiert hat. Jesus bekommt ja mit, dass er berührt wird, in diesem Gedränge. Ich muss dann immer denken an die Art von Konzerte, auf die ich gehe. Und wenn ich da irgendwie mitten im Moshpit bin, ich würde eine Einzelberührung auf gar keinen Fall mitbekommen. Und Jesus hat es mitbekommen. Und Jesus macht das öffentlich. Wer hat mich angefasst? Jemand hat mich ganz bewusst berührt. Warum macht er das? Und was wäre passiert, wenn die Frau es nicht zugegeben hätte? Scheinbar ist es so, dass, wenn Jesus sie nicht gefragt hätte, wäre die Frau immer noch gesund gewesen. Die Heilung ist ja schon abgeschlossen. Vers 44. Sofort hörten die Blutungen auf. Also ist eigentlich schon alles passiert, was nötig ist. Aber scheinbar hat Jesus ein besonderes Interesse daran, diese Frau nochmal anzusprechen und zu konfrontieren. Warum? Und es ist wieder so ein typisches Jesus-Ding, dass Jesus hier nicht der anonyme Heiler ist, der durch die Masse rennt und du bist geheilt und du bist geheilt und du bist geheilt. Jesus ist nicht jemand, bei dem er sich die Heilung irgendwie abholt, sondern Jesus geht es immer und somit auch in dieser Geschichte um eine Begegnung, um ein dem Menschen in die Augen schauen. Und er lässt die Frau nicht mit einer sozusagen geklauter Heilung davonkommen, sondern er spricht sie an und fragt, wer war das? Und ich glaube, er wusste ganz genau, wer das war und dass es diese Frau war. Und er gibt ihr damit die Chance, dass sie sich selbst sagen kann, ja, ich war das. Er entlarvt sie nicht einfach nur. Er geht nicht in die Menschenmasse und sagt, du hast mich gerade berührt. Sondern er stellt die Frage und sie kann sich von sich aus äußern. Und es kommt zu diesem persönlichen Gespräch. Und am Ende sagt er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh in Frieden. Er nennt sie meine Tochter, Eine Frau, die 12 Jahre lang aufgrund ihrer Krankheit keine Beziehungen mehr zu einem Rabbi oder ähnlichen oder anderen Menschen haben konnte und von den Menschen ausgegrenzt wurde. Diese Frau nennt er Jesus seine Tochter und zeigt ihr damit, dass sie nun wieder eine Beziehung zu ihm haben kann, weil sie glaubt und vertraut. Und jetzt nach diesem Gespräch kann die Frau auch in Frieden gehen. Ich glaube, wäre sie vorher mit dieser Heilung nach Hause gegangen, dann hätte sie keinen Frieden gehabt, sondern wäre einfach nur gesund gewesen. Und ich würde es auch bei mir, habe das ja auch schon vorhin angesprochen, dass wäre ich jetzt geheilt, nicht unbedingt mein Frust, meine Frage nach dem Wieso besänftigt werden würde und ich das als sehr unbefriedigend empfinden würde, warum ich das alles durchmachen musste. Und wer mehr zum Thema Frieden und Frieden von Jesus hören möchte, es gab da einen fantastischen Jugendgottesdienst Ende November, den findet man bestimmt noch irgendwo online. Was mir also die letzten Jahre geholfen hat, ist meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen, mich weiter mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, mit meinen Fragen und Klagen in Gebet zu ihm zu kommen, ihn zu fragen, inwiefern meine Heilung oder Nichtheilung, Heal or No Heal, eine Rolle spielen wird. Das hat mir geholfen, zu vertrauen und zu glauben, darauf, dass meine Krankheit, meine Situation irgendwann einen Sinn ergeben wird. Darauf, dass Jesus mir nicht mehr Leid zumutet, als ich aushalten kann. Darauf, dass ich meinen Frieden in ihn finden kann. Und mit dieser Grundhaltung fällt es mir so viel leichter, für mich und für andere ins Gebet zu gehen. Denn das ist das, was ich immer tun kann. Amen.